Als Bruder Heller mich auch sogar in Berlin zu einem Wortdienst empfohlen hatte, es war dort in der Putlitzstraße, wie heißt die Gemeinschaft?
Heilandsgemeinde.
Da wollte der Prediger, ich habe dort fast eine Woche lang sprechen dürfen, mich um die Themen gebeten. Gut, habe ich dem mitgeteilt. Erstes Thema in Berlin, der Schatten. Der Prediger hat mir später bekannt, das hat uns Berliner interessiert, was wohl der junge Schweizer Bruder da in Berlin vom Schatten zu sagen hat. Nach der Stunde kam er dann gleich auf mich zu und sagte, Bruder Muhl, wir sind erschlagen. Wie wunderbar, wie unglaublich herrlich. Gerade dieser Begriff, der Schatten. In unserem Gotteswort einen einmaligen Ehrenplatz einnimmt, dürfen wir gleich sagen. In Hiob 28, Hiob 28, in den Versen 12 und 20 lesen wir. Aber die Weisheit, wo wird sie erlangt? Und welches ist die Stätte des Verstandes? Kein Mensch kennt ihren Wert, und im Lande der Lebendigen wird sie nicht gefunden. Aha. Dann ist also alles, was wir hier in unseren Hochkulturen, keine Weisheit, die vor Gott als solche anerkannt werden kann. Wir werden hier erinnert, wie jener eigenartige Mann sich vorgestellt hat, wie ich mich mal vorgestellt habe, als ich in einer großen Versammlung reden sollte, durfte, weil der vorgesehene Redner nicht kommen konnte oder wollte. Und dann habe ich gleich gesagt, ja, es geziemt sich. Meistens habe ich nur ein paar Gesichter gesehen der Versammlung, die ich kannte, die mich kannten, dass man sich vorstellt. Ich stelle mich vor wie folgt und habe dann jene Worte vorgelesen. Erstens, ich bin unvernünftiger als irgendeiner. Und Weisheit habe ich nicht gelernt. Und vom Verstand weiß ich auch nichts. Und dann habe ich gedacht, entweder stimmt es bei dem davon nicht oder bei uns. Nicht? Aber wunderbar, liebe Geschwister. Eine Hochspannung war in dem Moment da im Saal. Und jetzt kommt die Lösung gleich. So, dass ich Erkenntnis des Allerheiligsten hätte. Erkenntnis des dreimal heiligen Gottes hätte. Dass ich vor Gott, dem dreimal Heiligen, Allerheiligsten, antreten könnte und ich von ihm das Zeugnis bekommen könnte, ja, das ist jetzt meine Weisheit. Das ist meine Vernunft. Das ist mein Verstand. Ja, dann hat schon gedämmert. Und da kommen noch einige Nachsätze. Da stellt der betreffende Tor, wie man zuerst meint, Fragen, wo man staunen muss, was der überhaupt imstande ist, Fragen zu stellen, die wir nicht beantworten könnten, wenn wir eben nicht den Geist Gottes und das Wort Gottes hätten. Im Lande der Lebendigen wird sie nicht gefunden. Die Tiefe spricht, sie ist nicht in mir. Und das Meer spricht, sie ist nicht für, ist nicht bei mir. Und dann wird alles, was irgendwie an Werten in der Schöpfung Gottes aufgezählt werden kann, genannt, aber mit der Weisheit kann keines auch nur verglichen werden, mit dem Begriff Weisheit. Noch Vers 20, noch einmal, die Weisheit nun, woher kommt sie? Und welches ist die Stätte des Verstandes? Denn sie ist verborgen vor den Augen aller Lebendigen. Noch einmal. Und vor den Vögeln des Himmels ist sie verhüllt. Was wird denn dargestellt durch die Vögel des Himmels? Naja, die unsichtbaren Wesen, die Geister. Da kamen die Vögel des Himmels und pickten es auf. Da wird sogar dann der Satan mit seinen Engeln noch hinter den Vögeln bezeugt. Vor den Augen aller Lebendigen ist sie verborgen, vor den Vögeln der Himmel ist sie verhüllt. Und jetzt eigenartig. Der Abgrund und der Tod sagen, mit unseren Ohren haben wir ein Gerücht von ihr vernommen. Ausgerechnet die Orte, die die dunkelsten sind in der Schöpfung Gottes, der Abgrund und der Tod, die können sagen, wenigstens wir haben ein Gerücht von ihr vernommen. Ja. Siehst du einen Menschen, der ist weise in seinen Augen, für einen Toren ist mehr Hoffnung als für ihn, wir kennen das Wort. Wir schlagen gleich auf die Zentralstelle im Worte Gottes, wo das Wort Schatten seine gewaltigste, vielleicht gewaltigste Bedeutung empfängt. Ausgerechnet in Kolosser 2. Kolosser 2, Vers 16. So richte euch nun niemand. Über Speise oder Trank. Einfachste Vorschriften im Gesetz. Oder in Ansehung eines Festes oder Neumondes oder von Sabbaten. Ah, das sind schon die wunderbaren Dinge im Gesetz. Und jetzt kommt die Aussage, oder von Sabbaten, die ein Schatten der zukünftigen Dinge sind, der Körper aber, nämlich der diese Schatten wirft, der Körper aber ist der des Christus. Ist der Leib des Christus. Und wir dürfen ja wissen, da sind wir ja Glieder an diesem Leibe des Christus. Also, der Körper aber, der die Schatten wirft, ist Christus. Lasst niemand euch um den Kampfpreis bringen, indem ihr euch noch unter solche Satzungen des Gesetzes stellen lassen. Kurze, gewaltige Aussage. Das Wunderbare ist nun, alle Dinge, Zeugnisse im Gesetz, den Propheten, den Psalmen, steht an anderer Stelle, alle zusammen sind nur ein Schatten hier der zukünftigen Heilstaten Gottes. Nur ein Schatten. Ist das Wörtchen nur berechtigt? Heute Abend werden wir staunen, nein, sind, da steht ja nicht nur, ne? Habe ich extra hinzugefügt. Alle die Dinge sind ein Schattenriss der zukünftigen Heilstaten Gottes. Der Körper aber, ja, bitte, wenn ich einen Schatten sehe, dann weiß ich noch um zwei Dinge. Erstens, dass ein Körper da sein muss oder da ist, der den Schatten wirft. Und der Körper kann absolut keinen Schatten werfen, wenn er nicht in einem Lichte steht oder geht. Aha, jetzt haben wir schon drei Ordnungen. Ein Schatten. Setzt einen Körper voraus, der den Schatten wirft. Und das ist dem Körper nur möglich, wenn er im Lichte steht oder geht. Was ist nun ein Schatten? Ein feines, kleines Erlebnis. Etliche von uns kennen wahrscheinlich noch die Familie Eck. Bruder Theo Eck war damals so mein nächster Freund, außer Adolf Heller, wohnte in Zürich, war Oberingenieur bei Braun-Bovaer in Baden. Nun, wie nicht selten kam die ganze Familie Eck mit, glaube ich, 6 Kindern zu uns in einem Vorort von Zürich. Und da es so schön war in dem Garten, haben wir halt mit den Kindern, wir 7 Kinder und sie 6 Kinder, haben wir halt, wie man sagt, so Spiele gemacht. Eines bestand darin, musste jemand in die Wohnung gehen und dann hat man irgendeinen Gegenstand bestimmt und wenn der kam, durfte er nur indirekte Fragen stellen, sehe ich es oder ist es aus Holz oder irgendwie so, um dann zu zeigen, wie weise er ist, wie rasch er nun das, den bestimmten Gegenstand oder das, den bestimmten Wert gefunden hat. Dann hieß es so, jetzt sollen mal die Papas auch reingehen. Dann kam der Oberingenieur Theo Eck ins Haus. Dann habe ich den Kindern natürlich gesagt, also diesem Herrn Oberingenieur, dem müssen wir ihm ein ihm würdiges Rätsel stellen. Aber Aufgabe aufgeben. Jetzt kam mir der raffinierte, der Gedanke wurde mir natürlich geschenkt, gerade wegen unserem Thema. Er kam, siegesbewusst, erste Frage. Ist es ein fester Körper? Nein. Ist es eine Flüssigkeit? Zweitens. Nein. Jetzt siegessicher. Ist es eine gasförmige Sache? Antwort, nein. Jetzt steht ihm der Verstand still. Denn etwas solches gibt es ja nicht. Gibt es ja nicht. Als er dann die Frage stellte, ja, sehe ich es? Da lachen die Kinder alle und sagen, ja, ja, du siehst es. Aber unser Herr Oberingenieur musste kapitulieren. Unmöglich, dass ich hier die Sache finden kann. Lachend sagen die Kinder, du, Papa, das ist ja dein Schatten hier, dein Schatten. Dann guckt er so. Heieiei, tatsächlich. Von dem Moment an hat er und ich keine Ruhe mehr gehabt. Was ist denn eigentlich ein Schatten? Was ist denn eigentlich ein Schatten? Weder noch, weder noch, weder noch. Ich darf es gleich sagen, für mich habe ich bis heute keine bessere Bezeichnung gefunden, als ein Schatten ist im besten Fall eine dunkle Angelegenheit. Eine dunkle Sache. Eine dunkle Angelegenheit. So. Jetzt haben wir gehört bei Paulus, von Paulus, dass alle Dinge im Alten Testament, von den einfachsten Speisevorschriften bis zu den wunderbarsten Festordnungen Gottes und was immer da vorhanden ist, nur ein Schatten, habe wieder das Wörtchen nur hinzugefügt. Jetzt nach unserer Beurteilung, nur ein Schatten der zukünftigen Heilstaten Gottes sei. Ein Schatten. So, eine dunkle Angelegenheit. Liebe Geschwister, gibt es, die Frage habe ich hier auch schon gestellt, mehr als einmal, gibt es, besonders jetzt vorerst im Alten Testament, gibt es da sogenannte dunkle Angelegenheiten, von denen unser Gottes Wort berichtet? Gibt es da dunkle Angelegenheiten? Moralisch, ethisch und weiß in welcher Weise tatsächlich. Und zwar nicht wenige ganz dunkle Angelegenheiten gibt es da. Und jetzt schlagen wir auf Prediger 7, Vers 12. Da können wir staunen und müssen direkt Atem holen. Dann. Also. Besser ein guter Name als gutes Salböl. Und der Tag des Todes besser als der Tag, da einer geboren wird. Wir haben schon gesagt, der eine hier heißt Jesus Christus. Der Tag des Todes, so geht es dann weiter, ist das Ende seiner Leiden. Und der Tag seiner Geburt war der Anfang seiner unheimlichen Leidensbahn. Jetzt Vers 12. Auf wir. Von Vers 11 an. Weisheit ist gut wie ein Erbbesitz. Und ein Vorteil für die, welche die Sonne sehen. Denn, Achtung, ich lese zuerst nach der Elberfelder, wie es hier steht. Denn im Schatten ist, wer Weisheit hat. Im Schatten, wer Geld hat. Aber der Vorzug der Erkenntnis ist dieser, dass die Weisheit ihren Besitzern Leben gibt. Aha. Und jetzt lese ich die gleichen Worte, wie sie im hebräischen Text in einer Kürze und Würze wieder einmalig vor uns stehen. Weisheit ist gut wie ein Erbbesitz, das ist richtig. Und ein Vorteil für die, welche die Sonne sehen. Stimmt. Und jetzt? Denn im Schatten die Weisheit. Einfach. Im Schatten. Diesem unmöglichen Ding. Dieser dunklen Angelegenheit. Im Schatten die Weisheit. Im Schatten die Weisheit. Im Schatten das Silber, nicht wer Geld hat. Was ist denn Silber? Sind denn Silberlinge? Loskauf, Lösegeld. Im Schatten ist das Geheimnis der Erlösung vorhanden. Und jetzt vor allem, wo wird also Weisheit Gottes gefunden? Wo muss gesucht werden? Im Schatten. Und was für ein Schatten meint unsere Bibel? Wir haben es ja gelesen bei Paulus. Einfachste Speisevorschriften bis wunderbarste Festvorschriften. Mit einem Wort, alles was im Alten Testament steht, bezeugt wird an Gegenständen, Personen, Geschehnissen, Ereignissen. Alle diese Dinge sind verglichen mit dem Körper, der alle diese Schatten wirft. Was? Auch die schönsten, herrlichsten Wunderdinge bei Salomo. Sein Tempel und seine Weisheit und so weiter. Alles nur Schatten. Habe ich wieder das Wörtchen nur. Ja. Im Schatten die Weisheit. Weisheit ist gut wie ein Erbbesitz. Was muss ich leisten, mich anstrengen, treu erfunden werden, um zu einem Erbbesitz zu gelangen? Was meint Günther?
Richtig geboren sein.
Aha. Hat das uns jetzt was zu sagen? Weisheit können wir jetzt nicht irgendwie da uns verschaffen, mit Anstrengung oder Treue im Glauben und weiß was allem. Nein. Weisheit ist gut wie ein Erbbesitz. Was ist da die Voraussetzung, dass ich einen Erbbesitz überhaupt für mich in Frage kommt?
Dass ich einen reichen Vater
habe. Dass ich einen Vater habe. Haben wir einen Vater?
Ja.
Und was für einen? Wir haben gesehen, drei Dinge sind nötig in Bezug auf Schatten, Leere. Ein Licht. Und dieses Licht ist wer? Aber jetzt gewaltig. Gibt es jemand, der wohnt in einem Licht, wo niemand zukommt? Einen, von dem wir lesen, er ist Licht und gar keine Finsternis in ihm. Ist er Licht? Wie heißt er? Ist unser Vater durch Jesus Christus. Das Licht ist der Vater, jetzt in den Ordnungen von Schattenlehre. Und wie heißt der Körper, der nun im Licht des Vaters steht und geht und wandelt und ständig ist? Wie heißt dieser Körper? Ja, bitte. Kolosser 2. Der Körper aber ist Jesus Christus. Wandelt er ständig im Lichte seines Vaters? Oh. Merken wir schon, wie ein Schatten. Was da alles in Bewegung kommt. Licht auslöschen, also nicht buchstäblich, es finster im Saal. Jetzt hat der Diener hier, der hat schon eine Kerze bereitgestellt, falls Licht ausgehen sollte, zündet er schnell die Kerze an und kommt da zu mir. So. Jetzt, liebe Geschwister, was wirft jetzt diese Kerze im dunklen Raum von Bruder Muhl für einen klaren Schatten am Boden? Blöd, nicht? Überhaupt keinen. Was haben wir wieder für eine Lehre, wie Paulus uns sagt, lehrt uns nicht schon die Natur? Also, ein gläubiger Mensch, der kann nicht genug wissen. Wie viel Mal schreibt Paulus, wir wissen aber, ich will aber, dass ihr wisst, dass ihr nicht in Unwissenheit seid, liebe Brüder. Ja, aber Wissen bleibt doch auf, Bruder Muhl. Ja, aber nur für den, der nicht im Glauben steht. Gibt es solche Weise auf unserem Erdenrund heute, die nicht im Glauben stehen? Aha. Aber die wissen viel. Nein, die meinen, sie wissen etwas. Und die Schrift sagt, alles das, was vor den Menschen hoch ist, Hochschule, hoch und so weiter, ist ein Gräuel vor Gott. Haben wir es auch schon gehört? Haben wir es jetzt gehört? wird ein Schatten sehr hoch geehrt in unserer Schöpfung. Genau das Gegenteil. Spielt doch gar keine Rolle. Aber man sagt dann, klar ist den Leuten dann, dass sie sagen können, niemand kann über seinen eigenen Schatten springen. Oder hat es schon jemand fertiggebracht von euch? Ich auch nicht. Ja. Aha. Was ist denn das für ein Ding? Gott ist Licht. Christus der Körper, der im Lichte wandelt. Wenn nun der Körper des Christus, der im blendendsten Lichte Gottes des Vaters steht und geht und wandelt, wenn der einen Schatten wirft, ist dann der Umriss dieses Schattens klar? Sehr. Jetzt können wir sagen, je dunkler der Schatten, umso heller das Licht, in dem der den Körper, der den Schatten wirft, steht und geht. Stimmt das? Das heißt auf Deutsch, liebe Geschwister, ausgerechnet die von unseren Theologen und Schriftkundigen, mit Anführungszeichen, das ist wieder so eine dunkle Stelle im Alten Testament, und so etwas gehört überhaupt nicht in die Bibel, solche gräulichen Dinge, Geschichten von Unzucht und Unmoral und weiß was für alles, gräuliche, schwarze, unheimliche Dinge. Ja. Noch einmal, aber der Geist Gottes sagt uns, je dunkler ein Schatten, umso heller das Licht, in dem der Körper steht und geht. Aha, das heißt also, liebe Geschwister, ihr versteht vielleicht, wenn Bruder Muhl mit Vorliebe sich nicht nur im Alten Testament bewegt, sondern im Alten Testament mit Vorliebe, was für Stellen näher ansieht, die nach frommer Meinung überhaupt nicht in die Bibel passen gehören. Je dunkler ein Schatten in unserem Alten Testament, je unheimlicher, schrecklicher, hässlicher, dreckiger, entschuldigt, habe ich deutlich gesprochen, umso wunderbarer die Gotteswerte, die in diesen Dingen verborgen sind. Noch einmal, da der Körper, der diese Schattenrisse schlägt im Alten Testament, der Leib des Christus ist. Stelle noch einmal die Frage, könnten wir als Glieder an diesem Leib des Christus Interesse haben, alle die dunklen Stellen da im Alten Testament und noch die allerdunkelsten von allen so näher kennenlernen zu können? Die Dinge, was haben wir am Anfang im Lied gesungen, was kein Auge gesehen, ne? Kein Ohr gehört, in keines Menschen Herz gekommen ist, das hat Gott wem bereitet, denen, die ihn lieben. Uns aber, die wir ihn lieben, hat er genau diese Dinge geoffenbart durch den Geist, der uns gegeben ist. Und dieser Geist erforscht wie viele Dinge? Alle Dinge, sogar auch die Tiefen Gottes, das heißt alle unheimlichen Tiefen der Gerichte Gottes. O Tiefe des Reichtums, wie unausforschlich sind seine Gerichte und unausspürbar seine Wege, alle gerade die Gerichtswege, die sind ja alle so dunkel und unheimlich und furchtbar auf ihrer Seite wieder. Und je schrecklicher die Dinge sind, der Gerichte Gottes vorerst unbarmherzig erscheinen und mit der Liebe Gottes nicht zu vereinbaren scheinen, umso wunderbar sind die in dem Endertrag, den Gott erreicht, gerade mit denen, die in diese tiefsten Gerichtstiefen fallen, wegen ihrer Widerspenstigkeit und ihrer Herzenshärtigkeit und wegen ihrer Ablehnung Gottes und wie die Dinge alle heißen mögen. Wir denken an Psalm 36 in einem Vers. Deine Gerichte, o Gott, sind eine große Tiefe. Verstehen wir jetzt, wenn Paulus das Wort Tiefe gebraucht hat? Deine Gerichte sind eine große Tiefe. Im gleichen Atemzug geht es da weiter. Menschen und Vieh rettest du. Auf welchem Weg? Wenn es nicht durch Gnade geht, auf welchem Weg? Durch alle noch so tiefen Gerichte. Universal, klassisches Beispiel, die große Drangsal, deren es nur eine gibt, denn vorher war es nie so schlimm und nach ihr auch nie mehr. Die hat Gott auch nur genehmigt, sind alles Anträge von heiligen Engeln, die für ihren Gott schwärmen und sich alle Mühe geben, ihm Recht zu verschaffen und so weiter. Hat Gott nur genehmigt, weil er wusste, was er kann. Woher kommen denn diese da mit Palmen und Harfen? Ein Zug ohne Ende da nach vorn. Nicht zu zählen, eine unzählbare Schar. Stellt ein Engel dem anderen die Frage, woher kommen denn die? Antwort: aus der großen Drangsal. Dürfen wir direkt fragen, hat sich also die große Drangsal gelohnt für Gott, die zu genehmigen? Aha. Da hat er die weisen heiligen Engel, die sich für weise und heilig halten, sind sie ja auch, kosmisch, geschöpflich, ne? Sind sie zu was geworden? Was legt Gott seinen heiligen Engeln zu was? Torheit. Torheit. Elberfelder hat geschrieben, Irrtum. Fußnote eigentlich Torheit. Oh, oh. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu? Oh, ich brauche nicht weiter zu reden. Die Schrift redet weiter. Plänen, die liegen noch flach, nur Breite und Länge. Aber für den Bildhauer, der muss ja einen Körper darstellen. So haben wir jetzt einen Schritt weiter zu gehen mit den Ordnungen der Schattenlehre in unserem Gotteswort. Bis jetzt haben wir nur den richtig sogenannten Schlagschatten beachtet. Also Licht, Körper, Körper. Das ist der Schlagschatten. Ja, was gibt es dann noch für eine zweite Sorte? Der Eigenschatten. Wenn die Sonne hier nicht beleuchtet, dann ist nur die Seite im Licht. Und die Seite, die ist auch Schattenseite in meinem Körper. Und dem Schatten sagt man, das ist der Eigenschatten an meinem Körper. Worin besteht der Unterschied zwischen dem Schlagschatten und dem Eigenschatten? der Eigenschatten hat den Vorteil, was kann ich da? Da kann ich ja nachtasten. Während dem Schlagschatten, da kann ich nichts nachtasten. Das ist alles nicht einmal, das ist überhaupt nichts. Ne? Aber Eigenschatten, da kann ich nachtasten. Ja. Altes Testament sind Schlagschatten, Neues Testament sind Eigenschatten. Steht irgendwo geschrieben, was wir geschaut und betastet haben. Das Wort des Lebens, Johannes, was wir betastet haben. Aber der Eigenschatten beschränkt sich auf sich selbst. Während der Schlagschatten alles erfasst. Von Gott dem Höchsten über Jesus Christus, den Körper, der den Schatten wirft, und die, sag mal, die einfach die Erdoberfläche als Projektionsfläche. Das ist das Dritte. Und jetzt siehe da, was ist nun mit dem Schlagschatten im Gegensatz zum Eigenschatten, der sich nur mit sich selber da befasst. Nicht? Typisch Neues Testament, Jesus Christus von seiner Geburt bis Golgatha war er vom Weibe geboren und zweitens unter Gesetz getan. Der durfte keinen Schritt außerhalb der Grenzen Israels gehen. Alles, wie sagt Jesus, ich bin nicht gesandt, solange er in Menschengestalt über die Erde ging, als nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Da sagt er dem kananitischen Weib. Und die gibt ihm recht und sagt, aber Brosamen fallen doch unter den Tisch. Ne? Dein Glaube hat dir geholfen. So. Also merken wir, Jesus Christus, der betastet werden konnte, aber unter Gesetz getan, mit allen Beschränkungen und für ihn Mühsalen. Er konnte ja nicht seinem Herzen und dem Herzen seines Vaters freien Lauf geben, sondern er musste sich an die unheimlichen Satzungen des Gesetzes halten. Sodass er dann Strick nahm und die zum Tempel raus jagte und schlug. Nicht nur die Tauben, dann die durften sorgfältig hinausgebracht werden. Ja, und da wird seinen heulen und Zähne knirschen und so weiter und wer in die äußerte Finsternis geworfen. Ja? Das ist alles das Gesetz, unter das sich Jesus Christus hat stellen lassen. Und wenn wir solche Dinge auf uns beziehen, ja, dann ist das vor Gott ein Gräuel, unheimlich. Also, der Schlagschatten hat die Ehre, von jedem Körper, der in irgendeinem Licht steht oder geht, vorhanden zu sein. Das Wort unfassbar, ne? Stimmt, Schlagschatten, also greifbar, unbegreiflich, nicht? Unfassbar, bitte. Das Wort unfassbar des Schlagschattens können wir jetzt auch geistlich mal lesen. Nicht? Alle die Dinge, die jetzt der Heilige Geist an Gottes Weisheit in diese dunkelsten Stellen im Alten Testament verborgen hat, die sind alle drin. Nicht? Sind die unfassbar für uns, unbegreiflich. Aber die sind da für uns, die zu verstehen, zu sehen. Ja, bitte. Hier ist unsere Erde. Hier strahlt unsere Sonne. Erde. Und da steht unser Mond. Also ja, um die Erde. Mond steht da. Erde da. Und da die Sonne. Was ist jetzt? Ist unsere Erde ein Körper? Steht sie in einem Licht, auch wenn es keine Wolken hat? Der Sonne, ne? Was passiert dem Mond, wenn der gerade gegenüber steht? Dann wird der Herr Mond durch den Erdschatten, den Schatten unserer Erde, verdunkelt. Totale Mondfinsternis. Bitte, Schlagschatten. Jetzt ist die Erde da und der Mond ist da und die Sonne ist da. Nicht? Der Mond geht da so herum. Was ist jetzt los? Jetzt tritt der Mond gelegentlich genau in die Strahlen der Sonne auf unsere Erde. Was passiert jetzt? Jetzt ist auf der Erde die Erde verfinstert. So. Und für den Bewohner da unten ist der Mond, Gott hat sich vor die Sonnenscheibe gestellt. Sonne verfinstert und auf der Erde ist es entsprechend jetzt dunkler. Also, Schlagschatten haben die Ehre, im ganzen Weltall von Gott in buntfarbigster Weise eingesetzt worden zu sein. Da kann denn nur der Mond und die Erde und die Sonne verfinstert werden. In einem Jahrbüchlein von astronomischer Seite, da haben wir etwa, ja, nur auch wieder nur eine Auswahl, dass der Mond den Jupiter zudeckt oder verfinstert. Das sind Schattenspiele im Weltall, von Gott eingesetzt. Und die hätten uns alle etwas zu sagen, aber nicht in astrologischer Weise, sondern genau nach den Zeugnissen der Schrift. Ich durfte schon, hatte die Gnade, mit 20 Jahren zum Glauben gekommen, begann die Bibel zu lesen, gleich eine Elberfelder empfohlen. Oh, da kam ich an Stellen, Aussagen über Sonne, Mond und Sterne. Und dann habe ich Auslegung gelesen, ja, die Sache da, die hat sich aus Babylon in unsere Bibel hineingeschlichen, die gehört gar nicht in die Bibel und um die Stelle kam aus ägyptischer Astrologie, die gehört auch nicht in die Bibel. Und dann war der Arthur Muhl immer gespannter, Herr, jetzt freue ich mich zum Voraus. Du hast gerade da, in den dunklen Dingen, die nicht in die Bibel gehören, deine Weisheit aufs Wunderbarste verbracht. So. Dann ging es los. Und dann konnte ich bei Beginn des Zweiten Weltkrieges, schon ziemlich genau voraussagen, wie es gehen wird. Ich darf aber hier jetzt nicht sagen, wieso und was. Nur, drei Tatsachen. Was sagt das Wort Gottes? Was hat Gott in der Schöpfung für Ordnungen hineingesetzt? Und drittens, was geschieht wirklich auf der Erde? Stichworte. Als ich las, am 1. September 1939, ging es los, ja, steht der Mond beim Planeten Jupiter. Und am 3. September steht der Mond beim Planeten Saturn. Das sind die beiden größten Planeten, die um unsere Sonne kreisen. Dann heißt es, ein Fanal am Himmel, in allen Zeitungen. zwischen den beiden größten Planeten Jupiter und Saturn findet in den nächsten Jahren wieder einmal nach langer Zeit die sogenannte dreifache Konjunktion statt. Der schnellere Jupiter überholt den Saturn, der Saturn kehrt und der Jupiter überholt ihn rückwärts. Der Saturn kehrt und der Jupiter überholt ihn zum dritten Mal am Himmel. Ein Fanal am Himmel. So. Habe ich gesagt, aha. Ausgerechnet, was mit diesen beiden großen Planeten jetzt am Himmel geschieht, während den nächsten Jahren, ab 39. Bezeichnet der Mond, er hat den Mond gemacht zur Bezeichnung der bestimmten Zeiten. Krieg hat seine bestimmte Zeit, steht auch so geschrieben. Aha. Dann habe ich mir gesagt, da guckst du das mal an, da am 1. September. Ja, dann habe ich den Mond beim Jupiter gesehen. Und am 3. September der Mond beim Saturn. Ausgerechnet bei den beiden Großplaneten, die jetzt diese große dreifache Fanalbewegung machen in den nächsten Jahren. Ich wusste damals schon, ja, ich muss das schnell sagen, dass über jedes der 70 Völker auf der Erde hat Gott einen Engelfürsten als verantwortlichen Chef gestellt. Für das Haus Israel kennen wir ihn mit Namen, der heißt Michael. Michael. Während Gabriel der Kultusminister Gottes ist Michael der Kriegsminister Gottes. So. Dann wusste ich, Jupiter bei den Griechen Zeus ist das Zeichen für den Engelfürsten von Deutschland und Saturn, das mit dem Ringsystem darum, ist das Zeichen für den Engelfürsten vom englischen Weltreich. Ja, alles angedeutet. Und genau so wie das ging, so verlief der Krieg auf der Erde. Ich schließe hier mit den Worten aus dem Büchlein Richter, da heißt es, Könige kamen, sie stritten gegen Israel, sie stritten zu Tanak. Wieder Israel. Vom Himmel her stritten, da stritten die Sterne aus ihren Bahnen, wieder Sisera. Aha. Also, was zeigen die Sterne an? Die Sterne, die du sahst, die sieben, sind sieben Engel, bitte. Steht so geschrieben. Aha. Ah, ich habe gesagt, das ist letztes Wort. Könige kamen, sie stritten, da stritten die Könige auf der Erde zu Tanak. Entsprechend stritten die Sterne aus ihren Bahnen am Himmel wieder Sisera. Da stritten die Sterne. Beides Mal steht zweimal stritten, 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 stritten. Also, das heißt, die Entscheidungen von Kriegsgeschehen auf der Erde, Sieg oder Unterlage, Niederlage, die werden da oben bei den Engelfürsten entschieden, die über die entsprechenden, betreffenden Nationen von Gott eingesetzt sind. Hier zurück. Viertel, also ja, 7:07. Ja, es geht noch, weil es nämlich erst 7:08 ist. Ne? Zweiten Mose 31, von Vers 1 an. Redete zu Mose und sprach, siehe, ich habe Bezalel, den Sohn Uris, des Sohnes Urs, vom Stamme Juda, mit Namen berufen, und habe ihn mit dem Geiste Gottes erfüllt, erstens, in Weisheit und in Verstand und in Kenntnis und in jeglichen Werke, um Künstlerisches zu ersinnen, zu arbeiten in Gold und in Silber und in Erz und im Schneiden von Steinen, also Edelsteinen, zum Einsetzen und im Holz schneiden, um zu arbeiten in jeglichem Werk. Und ich sehe, ich habe ihm Oholiab, den Sohn so und so, noch zur Verfügung gestellt. War dieser Bezalel ein beneidenswerter Künstler Gottes, der dann die Bundeslade und den goldenen Leuchter und alle die wunderbaren Dinge geschaffen hat? Ich habe ihn mit Namen berufen. Jetzt, was heißt denn Bezalel? Bezalel. Im Schatten Gottes. Ist das ein wunderbarer Name jetzt? Ja, können wir den Herrn bitten, ruf mich auch ein wenig mit diesem Namen. Im Schatten Gottes zu Hause zu sein. In aller Weisheit und allem Verstand, in aller Kenntnis, zu jedem Werk völlig geschickt und. Im Schatten die Weisheit. Jetzt füge ich wieder ein Wörtchen hinzu. Und nur von Wert für was für Leute? Weisheit ist gut wie ein Erdbesitz. Für die, die die Sonne sehen. Was heißt das? Wie heißt denn unsere Sonne? Sein Angesicht leuchtet immer wie die Sonne in ihrer Kraft. Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Die Sonne, die mir leuchtet, ist mein Herr Jesus Christus. Nur für die, die Jesus Christus erkannt haben, als den, der er ist. Der herrliche, einzig von Gott gezeugte, vorerst und einzig aus Gott geborene Sohn. Und wir sind mitgezeugt und mitgeboren mit ihm. Er ist unser erstgeborener Bruder geworden. Schattenrisse nennen wir oder denken wir an die Männer von Gibeon. Wer weiß ein wenig Bescheid? Ich glaube, können fast alle so machen. Ja? Männer von Gibeon, die der wunderbare Mann Josua, heißt Jesus auf dem Deutschen, im Neuen Testament, begnadet hat. Die daherkamen da wie mit zerrissenen Schuhen, geborstenen Weinschläuchen und so weiter und so weiter. Taten, wie wenn sie von weit her kämen und so. Und Josua hat sie dann begnadet, natürlich aufgrund von falschen Aussagen. Aber weil die Ältesten Israels dann noch geschworen haben, diesem Lumpengesindel, ja, bitte, erinnert ihr euch so langsam. Und erinnert ihr euch auch noch, dass wir die Ehre haben, doch genau durch jenes Lumpengesindel dargestellt zu sein, die wir zu Jesus nach Golgatha kamen, wie die dort zu Josua nach Gilgal gekommen sind. Oh, liebe Geschwister, dunkle Angelegenheit dort, aber gerade dort und wegen diesem Lumpengesindel der Gibeoniton, nicht Gideon, bitte, Gibeon, was da ein Buchstabe für eine Rolle spielt. Wegen diesem Lumpengesindel der Gibeoniton ließ Gott die Sonne am Himmel stehen einen ganzen Tag. Neigte sich nicht zum Untergang, bis Josua den Sieg erfochten hatte. Und Josua hat mit seinen Kriegern das ehemalige Lumpengesindel der Gibeoniter gerettet vor ihren ehemaligen Freunden, die sie nun vernichten wollten, weil die mit Israel einen Bund geschlossen haben, oder Josua mit denen. Wie steht's mit der Höhle Adulam? Was waren da für vornehme Gäste? Die einzigen einigermaßen vornehmen, ja, weltlich gesprochen, waren alle Verwandten von David. Die Eltern und die Geschwister und die nächsten Verwandten. Denn die wussten, wenn der Saul den David nicht erwischt, dann nimmt er uns. Beispiele sind da. Die kamen zu ihm in die Höhle Adulam. Und da kam jeder, der einen Gläubiger hatte und nicht zahlen konnte. Da war er ja finanziell gut bestellt in der Höhle Adulam. Und jeder, der erbitterten Gemütes war, und jeder, da heißt er noch auch so schön, also ganz, ja, auch wieder so lumpengesinnte Leute, und darunter waren etliche Söhne Belials, des Teufels, waren da in der Höhle Adulam. Und David nennt einen Antrag, den die gestellt haben, in einem bestimmten Fall, nicht so, meine Brüder. David, die Schrift als Söhne Belials bezeichnet, nicht so, meine Brüder. Höhle Adulam. Wo haben wir noch so schöne Dinge? Wie steht's mit Jephtha, der Sohn einer Hure? Jephtha, den sie verachtet haben und enterbt haben, seine Brüder von der wirklichen Frau, der Jephtha, der dann der Heerführer wurde und sich als ein Schriftgelehrter ersten Ranges entpuppt hatte, als er dann der Moabiterkönig sagte, ich biete Frieden an, unter den und den Bedingungen. Wenn nicht, ziehe ich aus und der Fall Moabiter ist erledigt. Und so kam es dann auch. Jephtha, nicht die Tochter Jephthas, kennen wir ja. Die ergreifendsten Dinge. Was ist denn da mit der Hure Rahab in Jericho, ist das auch schon eine schöne, feine Sache? Wissen wir erstens, dass diese Rahab dann, um ihres Glaubens willen, denn die hat allem geglaubt, was sie gehört haben, was der Gott Israels seinem Volk an Wunder getan hat in Ägypten und beim ganzen 40 Jahre ziehen bis Jericho, nicht? Und dass diese ehemalige Hure Rahab dann die Ehre bekommen hat zur Mutter des wunderbaren Mannes Boas, der dann die Moabitin Ruth geheiratet hat. Da bitte, steht alles in der Bibel. Sind das dunkle Angelegenheiten? Ja? Und diese Hure Rahab hat dann noch die Ehre. Ist es nicht das 11. Kapitel des Glaubens im Hebräerbrief? Oder welches Kapitel ist es? Das 11. Hilf mir, ja? Gut. Da erscheint auch Rahab die Hure. Kam nicht mit den Ungläubigen um. Also war sie was? Gläubig. Hat die Ehre im Kapitel der Glaubenshelden im Hebräerbrief erwähnt zu werden. Und wenn ich noch schreiben sollte von Jephtha, der kommt auch noch zu Ehren. Liebe Geschwister, wenn jemand sagt, Bruder Muhl, hören wir mal auf mit den unheimlichen Dingen da im Alten Testament, sagt, gut, schlag das Neue auf, da haben wir gleich die Quittung im ersten Kapitel. Da erscheint die Tamar, die Schwiegertochter des Juda, von der er sie zwei Söhne bekam. Und dann kommt die Rahab und dann kommt die Ruth, die Moabitin. Einem Moabiter sollst du auf keinen Fall Gnade erweisen, nicht? Hat Boas sich daran gehalten bei der Ruth? Ja, bitteschön. Ja, nicht? Und dann kommt noch die des Uriah. Wie heißt dieses Weib? Bathseba. Wird gar nicht mit Namen genannt, aber die des Uriah. David. Und dann hat noch Gott Wohlgefallen an diesem David, aber nicht wegen dem, was er sich geleistet hat, sondern ja, wegen seiner Demütigung unter Gottes Wort. Nämlich, wie David ist der Mann nach meinem Herzen. Ho, 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 ho. Da könnte noch mancher kommen, ne? Dann wäre auch ich ein Mann nach dem Herzen Gottes. Nein, nein. So auch wieder nicht. Also, aha. Von Salomo hören wir dann gleich noch. Von David habe ich gerade geredet. Wie steht es denn mit Nebukadnezar? Wie steht es mit Golgatha? Von der großen Drangsal haben wir schon gehört. Wir beachten, ich habe die Stelle aufgeschrieben. Oh, in all seiner Herrlichkeit, so sagt die Schrift, war nur ein Schatten des Christus. Bitte. Nicht nur dort, wo er dann im Alter alles ausländische Weiber genommen hat. Und als erstes Weib hat er welche gewählt zu seiner Frau, die er nach dem Gesetz zuletzt hätte nehmen dürfen, nämlich die Tochter des Pharao von Ägypten. Ägypten ist ja Ham, Nachkommen Hams, Mitzrayim. Aha. Salomo in all seiner Weisheit nur ein Schatten. Wieder das Wörtchen nur weglassen. Gibt es dann am Ende im Leben von Salomo ganz dunkle Schatten? Liebe Geschwister, wir haben hier einmal genau das Thema gehabt. Salomo in seinem Alter, wie wir sagen, dann in seinem Abfall. Dass seine Weiber, die vielen, sein Herz neigten zu ihren Göttern. Bitte. Jetzt kommt natürlich sofort der Christ und sagt, Götter gibt es nicht. Dann sagt der Geist Gottes, du Tor, du lösest ja die Schrift auf. Ich bin der Gott der Götter, bezeugt unser Gott. Und nennt alle, ich habe euch alle, die ihr jetzt vor meinem Thron versammelt seid, ich habe euch zu Göttern erhoben von jetzt an und zu Söhnen des Höchsten euch alle. Aber nur Söhne des Höchsten als erschaffene Wesen. Aber so von Gott erhoben. Der Gott der Götter. Haben sein Herz ihren Göttern, bitte, zugewandt. Und sein Herz neigt sich nicht nur den Göttern der Weiber, also wenn eine Griechin war, dann haben wir den Gott der Griechen, das war der Zeus. Zeus war der, das sind keine Spintisierereien, sondern das sind göttliche Überreste von göttlicher Wahrheit. Ja. dann hat Salomo diesen von Gott eingesetzten Göttern der Nationen, von denen Salomo Weiber genommen hatte, Höhen gebaut, um ihnen Ehre zu erweisen. Und hat ja, ihnen, ja, also die hochgeehrten, ja, das war ja also schrecklicher wieder das Gesetz, hätte Salomo sich gar nicht benehmen können. Schon mit der Vielweiberei und so weiter und Tochter des Pharao. Aber jetzt einmal lesen diese Schatten dunkelster Prägung in der verborgenen Weisheit Gottes. Prophetie Gottes lesen zu können und sehen zu können. Wir wissen alle hier, liebe Geschwister, die Erlösung von Golgatha reicht für die ganze Schöpfung aus, die verloren ist, zur Rettung. Jede Schöpfungsgruppe aber in ihrer eigenen Ordnung. Und was die Menschen betrifft, sind wir Erstlinge. Und wenn es Erstlinge gibt, dann gibt es Nachkömmlinge, so und so. Und dann gibt es solche, die nicht glauben und immer wieder ablehnen, wenn Gott sagt, heute, wenn ihr meine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Da gibt es immer wieder solche, die immer wieder verhärten, ihr Herz verhärten. Das hat wiederum eine Frist. Gott lädt ein, bis keiner mehr fehlt. Dann haben wir die Tiefen der Gerichte Gottes gesehen. Eine Herrlichkeit ohne Gleichen. Ich darf jetzt schnell, ich sage jetzt, weil ich jetzt nicht direkt Bibelworte anführe, nur der Zeit nach, schnell folgendes Zeugnis geben in Bezug auf diese Dinge, die Salomo sich in seinem hohen Alter noch geleistet hat mit diesen Weibern und ihren Göttern. Salomo ist und bleibt Schattenriss in seiner Herrlichkeit und in den dunkelsten Schatten ist, was haben wir gelernt? Ist die Herrlichkeit Gottes und Christi noch am wunderbarsten vorhanden? Ich konstruiere jetzt zusammen, um was es da geht dann. Christus selbst ist nun das Wesen. Ist Christus Salomo, der Friedefürst, ist Christus. Ah. Ist Christus der König Israels? War das Salomo? Stimmt, beide. War Salomo der Weiseste von allen Menschen? Ja. Ist etwa Christus auch der Weiseste von allen Menschen? Das ist das Wesen, ja. Salomo bekam bei seiner Geburt den Namen Jedidja, das heißt der Geliebte Gottes. Ist Christus etwa auch der Geliebte Gottes? Die Herrlichkeit Salomo, kein Volk und kein König vor ihm und nach ihm, einmal. Und das Herrlichkeitsreich Salomos hat Christus auch einmal ein ganzes Königreich, das alle Könige der Erde kommen, um ihn anzubeten, merken wir. Salomo ist ein zuverlässigster Schattenriss Jesu Christi, auch in seiner Herrlichkeit, aber jetzt bei seinen sogenannten Entgleisungen. Ja. Christus, sind wir überzeugt, dass Gott eines Tages die ganze Menschheit gerettet hat? Zuerst uns und dann ganz Israel. Und dann alle Nationen. Das ist eine Ordnung. So. Dann ist die ganze Menschheit gerettet. Ist Gott jetzt zufrieden? Wo wir noch lesen müssen im Hebräerbrief, von Rettung von Engeln reden wir jetzt gar nicht. Wir bleiben jetzt nochmal bei Abraham und seinen Nachkommen und der Menschheit. Ja, so denkt Gott gar nicht daran, Engel, denen er großen Irrtum zur Last legen musste, die Heiligen, und dann die Unheiligen bis mit den Dämonen, ist für die keine Hoffnung. Aha, jetzt heikle Frage. Ja. Hat Gott das all versöhnt oder nicht? Er hat es versöhnt. Rechnet Gott Böses zu? Nein. Rechnet Gott irgendeinem Geschöpf, Engel oder Mensch, Dämon oder Heiliger, ihre Übertretungen zu? Antwort: Nein. Rechnet ihnen im ganzen Weltall, im ganzen Kosmos, in der ganzen Schöpfung, keinem Geschöpf rechnet Gott irgendetwas zu an Bösen. Weil er auf Golgatha rechtsgültig, vollkommenerweise, definitiv abgerechnet hat. Mit dem ganzen Sündenwust in der ganzen Schöpfung. So. Aha. Jetzt ist Christus soweit, die ganze Menschheit ist gerettet. Jetzt. Ja. Kommen mal, sagen wir, kommen die geretteten Griechen? Ja, bitte, warum hat dann Gott die griechische Sprache als Sprache des Neuen Testamentes gewählt? Also, da kommt das gerettete Griechenland, die Gesamtheit der Griechen, zu Christus und sagen: Herr, du hast uns ja äonenlang, zeitalterlang unter diese Götter gestellt. Und der Chef war der, der die Olympiaden gegründet hat. Das war der Zeus. Das war der Gott, den du über uns verantwortlich gemacht hast, für uns. Lieber Herr, ist keine Hoffnung für diese, die jetzt schon weiß wie lange in Feuergerichten schmachten, ist da keine Hoffnung. Dann sagt Jesus: Auf diese Frage, meine geliebten Griechen, habe ich schon lange gewartet. Die Frage hättet ihr schon längst selber beantworten können. Aber auf die habe ich gewartet. Ich sage euch, diese den unbarmherzigen Gerichten verfallenen Geschöpfe, auf Anträge von Engeln hin, treten, wenn ich sie begnadigen werde. Denn ich habe deshalb alle unter den Unglauben des Ungehorsams eingeschlossen, damit ich mich aller in einer Weise erbarmen kann. Dass die Anbetung meiner Herrlichkeit, Glauben, Hoffnung und Liebe in einer solchen Weise unter Beweis gestellt worden ist, dass gerade diese Letzten, die ich jetzt noch in die Herrlichkeit meiner Rettung einfüge, mich noch lieber haben als ihr Erstlinge. Und dann, wie gucken wir dann drein? Was meinst du? Rede ich aus Bruder Muhls Herzen oder aus dem Worte Gottes? Was haben die gemeint, die morgens 6 Uhr angestellt wurden, im Weinberg des Herrn zu arbeiten, als sie abends um 6 Uhr Feierabend zusehen mussten, wie die abends 5 Uhr angetreten sind, die haben nur noch geholfen, Feierabend zu machen, dass die gerade den Lohn bekamen, den sie am Morgen mit dem Herrn abgemacht haben. Habe gedacht, oh, mal 12 Euro bekommen wir so viel. Und die bekommen auch nur so viel. Dann musste der Herr diesen fleißigen Arbeitern im Weinberg Gottes was sagen. Sieht dein Auge böse, weil ich gütig bin. Kann ich mit dem meinen bitte nicht machen, was ich will? Sind wir nicht morgen 6 Uhr um einen Denar einig geworden? Oho. Also wir sind Erstlinge, bitte. Wir sind morgen 6 Uhr angetreten. Also unser Gott, merken wir ganz aufs Neue, in jeder Hinsicht, im Schatten, je dunkler, umso wunderbarer. Und jetzt kommt leider schon als Abschluss, schlagen wir auf. Entschuldigung, das ist nun Apostelgeschichte 5, 15. Umso mehr Gläubige wurden dem Herrn hinzugetan. Scharen von Männern, sowohl als Weibern, so dass sie, Achtung jetzt, die Kranken auf die Straßen hinaustrugen und auf Betten und Lager legten. Auf das, jetzt kommt, wenn Petrus käme von seinem Hause auf seinem Weg jeden Morgen zum Tempel, wenn Petrus käme, auch etwas nur, auch nur sein Schatten einen von ihnen überschatten möchte. Es kam aber auch die Menge der umliegenden Städte nach Jerusalem und so weiter. Und sie brachte Kranke von unreinen Geistern, geplagte, welche alle geheilt wurden. Was ist da passiert? Täglich am Morgen um die 9. Stunde von seinem Familienhaus zum Tempel marschiert. Was passiert? Unzählige Menschen bringen, tragen Kranke, Besessene, Dämonisierte, in jeder Weise krank und elend und hilflos. Und legen sie längs dem Weg, den Petrus geht. Natürlich auf welcher Seite? Also wenn ihr jetzt so geht zum Tempel, und da ist Westen und da ist Osten, auf welche Seite vom Weg legten sie die Kranken?
Westen.
Hm? Natürlich auf die Westseite, warum? Wenn der Schatten des Petrus auf sie fallen soll, von der Sonne, am Morgen steht sie ja im Osten. Ne? So. Dann wirft wer einen Schatten? Wer? Der Petrus, kann der was dafür? Aber wer kann etwas dafür, dass der Petrus einen Schatten wirft? Die Sonne, Christus. Ja, wir haben gesagt, ein Schatten kann am besten definiert werden mit der Weise, ein Schatten ist im besten Fall eine dunkle Angelegenheit. Gibt es im Leben von Petrus dunkle Angelegenheiten? Etliche. Weil hinter mich Satan, du weißt nicht, was göttlich ist, sondern was widergöttlich ist. Kenne diesen Menschen nicht. Also doch, du warst dabei. Wie macht? Und dann wärmt er sich am römischen Feuer der Kriegsknechte. Sagt einer, du warst ja auch einer von denen. Ich? Nee. Ich schwöre und verfluche mich, wenn ich lüge. Ich kenne diesen Menschen nicht. Ich schwöre. Dabei wusste er aber, was Jesus einmal gesagt hat, wer mich verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Das war wieder typisch unter Gesetz. Ne? Aber wenn einer dann noch schwört, was bedeutet denn nämlich der Eidschwur vor Gott? Das Ende jeden Widerspruchs. Kenne den Menschen nicht, ich bin verflucht und schwöre, ich kenne diesen Menschen nicht. Dunkle Angelegenheit bei Petrus. Ich stelle hier die Frage, war das, was Judas sich geleistet hat, schlimmer als das, was Petrus sich geleistet hat? Petrus war immer der Erste, wenn die 12 aufgezählt worden sind, und Judas war immer der Letzte. Hat es denn Judas gereut? Ja. Hat er das, was er fälschlicherweise genommen hat, an Silber zurückgebracht, gut gemacht, ja. Hat er sich dann noch selbst gerichtet? Ja. Ich bin nicht wert, dass mich der Erdboden trägt, heißt er. Gleichzeitig hängen zwei Männer am Holz. Der eine um seiner Sünde willen, Judas, und der andere um der Sünde der ganzen Welt willen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Gilt das auch dem Judas? Steht sogar geschrieben, wer seine Sünde bekennt und lässt, ich habe unschuldiges Blut überliefert. Nehmt die Silberlinge zurück. Ist Gott treu und gerecht, dass er ihm die Sünde vergibt? Auch dem Judas etwa? Aha, dunkle Angelegenheiten. Petrus, liebe Geschwister, gibt es in unserem Leben auch dunkle Angelegenheiten? Aber was haben wir jetzt zu tun? Petrus, unser Vorbild, in dem Fall. Wir wandern von dem Ort, wo wir hier unten zu Hause sind, jeden Tag näher, mein Gott, zu dir. Näher, mein Gott, zu dir. Im Lichte der strahlenden Sonne, Christus, unsere Wonne, die wirkliche Sonne. Kann dann Gott auch unsere dunklen Angelegenheiten, unsere Schlagschatten auch zum Heile für andere verwenden? Aha, dann steht der Bruder Muhl nämlich bei dem Sünder, der zu ihm kommt und ihm seine Not klagt. Nicht etwa da oben und der arme Sünder da unten sagt, geh mal auf deine Knie, nein. Dann ist der Bruder Muhl tiefer als der Scheol, steht geschrieben. Das ist die tiefste Tiefe. Tiefer als der Scheol. Die haben dort als einzige ein Gerücht von der wirklichen Weisheit Gottes vernommen. Und wir, unsere Schatten, unsere dunklen Angelegenheiten, brauchen wir nur auf Christus zu blicken und schon können wir einem elenden Menschen ein Wort sagen, das der jetzt nicht nur versteht, sondern der glückselig wieder seiner Wege gehen kann. Amen.